Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Wie wehrhaft ist unsere Demokratie? Wie huldigt Theaterregisseurin Barbara Frei dem Schriftsteller Robert Walser? Und was darf auf der Buchmesse in Kairo präsentiert werden und was ist verboten? Themen dieser Stunde. Im Bundestag ist heute der Millionenopfer der rassistischen Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus gedacht worden. An das Pult in diesem Jahr trat Tova Friedman, geboren 1938 in Polen, haben von der jüdischen Familie nur ihre Mutter und sie im Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Sabine Henkel berichtet über eine bewegende Rede.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat Tova Friedman eingeladen.
Dass Sie heute hier die Kraft finden, zu uns zu sprechen, zu ermahnen, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk.
Und Tova Friedman wird ermahnen, später. Erst wird sie erinnern.
I am your witness.
Ich bin ihre Zeugin, sagt sie und erzählt von ihrer Kindheit, wie sie mit 5 Jahren deportiert wurde, wie sie nach Auschwitz kam, wie ihre Mutter ihr Überlebensstrategien beibrachte, einer 5-Jährigen, die nur Hunger, Elend und Tod kennenlernte. Einige Abgeordnete kämpfen mit den Tränen und Tova Friedman sagt, ich bin das Kind, das Hitler fürchtete.
I am the child that Hitler feared. His motto was, leave no witnesses.
Keine Zeugen zurücklassen, das wollte er. Aber Nova Friedman blieb am Leben. Und so spricht sie heute im Bundestag, 87 Jahre alt. Eine beeindruckende Frau, voller Energie und Entschlossenheit. Ich hatte Angst, hierher zu kommen, sagt sie und schildert, wie sie das Aufkommen des Antisemitismus erlebt, dass ihr Enkel die jüdische Kippa in den USA nicht offen tragen kann, dass in Europa Menschen offen mit Hitler sympathisieren.
This is exactly how it began right here in the 30s.
So hat es in den 30er Jahren begonnen, warnt sie. Ihre Stimme ist jetzt entschieden. Tova Friedman klingt resolut, als sie anerkennt, dass die Politik sich ja gegen Antisemiten stellt, aber dass das nicht genug sei. Robuster sollen sie handeln, die wichtigsten Politiker in Deutschland, die da vor ihr sitzen. Ein bisschen härter.
A little tougher, so they are scared of you. You are the most important people in Germany that are sitting right now. You have the power to do that. Please use it.
Beinahe flehend klingt sie jetzt und sagt, nie wieder darf nicht nur ein Spruch sein.
Never again is not a slogan, but a lasting commitment.
Nie wieder ist eine Verpflichtung. So endet Tova Friedman und die Abgeordneten applaudieren. Minutenlang, stehend. Auch der Mann, der den Holocaust mal als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Alexander Gauland, AfD.
Aus dem Bundestag berichtete Sabine Henkel. Tova Friedman hat heute betont, wie wichtig starke demokratische Werte sind, wie sie sagte. Die will Sven Schulze, der neue Regierungschef von Sachsen-Anhalt, verteidigen, nachdem Rainer Haseloff vor der Landtagswahl in 7 Monaten das Handtuch geworfen hat, ist der CDU-Politiker heute zum Ministerpräsidenten gewählt worden, mit 2 Stimmen mehr als die Koalition von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt hat. Schulzes größte Herausforderung, die AfD möglichst klein zu halten. Julien Chavard ist Generalintendant am Meerspartentheater Magdeburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Setzen Sie auch darauf, dass bei den Wahlen am 6. September eine ebenso breite Mehrheit wie heute im Landtag die AfD ablehnt?
Ich glaube, als Leiter einer kulturellen Einrichtung ist es schwierig einzuschätzen, was das für einen Einfluss hat auf die nächsten Wahlen. Ganz klar ist es aber, dass Theater wie der Bevölkerung in seiner Gesamtheit erstickt ohne Demokratie und Offenheit.
Der Entwurf des Wahlprogramms der AfD liegt vor. Kulturfremd in Anführungszeichen ist daran ein wichtiges Schlagwort. Staatliche Förderung soll es nur bei patriotischer Grundhaltung geben und nur für Theater, die, Zitat, zur deutschen Identitätsfindung beitragen. Kann man mit so einem Albtraum vorsorglich produktiv umgehen? Wie haben Sie das gelesen?
Also wir sind natürlich als Theatermenschen, als Theatermacher und Macherinnen hier in der Landeshauptstadt Magdeburg ganz schön schockiert von diesen Positionspapieren. Und wir sind auch sehr überrascht, dass sich eine Partei in die Spielpläne einmischen möchte. Das wäre wie wenn zum Beispiel eine Partei würde die Zusammensetzung der FC Magdeburg machen und würde dann entscheiden, wer deutsch genug oder nicht deutsch genug ist, um auf dem Feld zu sein. Da ist so eine rote Linie überschritten und das lehnen wir natürlich ganz deutlich ab.
Bereiten Sie sich dennoch darauf vor, dass das Schlimmste passieren könnte oder stehen Sie da erstmal in Schockstarre?
Ja, ganz klar. Wir sind ein laufender Betrieb. Das heißt, nicht mehr zu arbeiten, unser Betrieb zu stoppen, wäre die absolute falsche Antwort. Sie müssen sich es auch so vorstellen, dass wir bereiten die Spielpläne mit einem Abstand, mit einem Vorzeit sozusagen von 2 bis 3 Jahren. Also die Maschine heute zu stoppen, um die Wahlen, die in 6 Monaten in Sachsen-Anhalt kommen, das wäre sowieso ein falsches Kalkül. Ich habe auch, sage ich mal, als Generalintendant eine große Verantwortung meiner Gesamtbelegschaft gegenüber. Das sind 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr international zusammengesetzt sind. Und unsere Arbeit ist, Theater zu machen. Und da bleiben wir fest dran.
Wie würden Sie denn die Stimmung derzeit im Haus beschreiben?
Also die Stimmung ist genau die gleiche wie in der Gesellschaft. Wir beobachten mit großer Überraschung, dass man parteipolitischen Forderungen avanciert, die man hätte vielleicht vor 2 oder 3 Jahren nicht einmal, also wo man sich nicht hätte dazu getraut, sowas zu sagen. Also die Banalisierung, die Normalisierung dieses Diskurses ist für uns natürlich ein Schock und wir bereiten uns auch damit mit der absoluten Sicherheit, dass das Theater genau dafür ist, um die Breite der Gesellschaft, eine Gesellschaft, die in die Zukunft schaut, zu repräsentieren und nicht eine Gesellschaft, die man mit einer Farbe aus der Vergangenheit bemalen möchte.
Das heißt, Sie schauen nicht in andere autokratisch regierte Länder, Sie schauen nicht in die USA, wo wir ja bereits erfahren mussten, was es heißt, an den Schrauben der Kulturpolitik zu drehen, was ihre inhaltliche Ausrichtung anbelangt.
Wir lesen die Zeitungen wie jeder und wir lesen diese schrecklichen Nachrichten wie jeder und jeder. Und wir appellieren an die demokratische Partei, anders als in diese anderen Ländern, damit sie wissen, dass in der Sache Kulturkampf ganz dezidiert dagegen Maßnahmen ergreifen müssen.
Worüber machen Sie sich mit Blick in das Wahlprogramm der AfD persönlich am meisten Sorgen?
Für mich gibt es keinen Punkt, wo ich mich am meisten Sorge mache. Für mich ist das einfach eine Weltanschauung, die ich dezidiert ablehne. Und das ist auch eine Weltanschauung, die die Theaterlandschaft regional, aber auch national vernichten würde. Also ich glaube nicht, also ich bin Schweizer und als Schweizer weiß ich sehr, um die deutsche Kultur zu schätzen. Und was für mich genau Deutschland stark macht als Kulturland, ist eben seine unglaubliche starke und breite und in die Zukunft schauende Theaterlandschaft. Und ich glaube, wenn sich eine Partei in die Spielpläne einmischt, vernichtet man einfach das Projekt Theaterlandschaft Deutschland und damit schießt man sich sozusagen ins eigene Knie.
Das heißt, Sie machen weiter wie vor 2 bis 3 Jahren geplant, auch um innerhalb der AfD keine vorsorgliche Schadenfreude darüber auszulösen, dass die Theater bei dieser Ankündigung in die Knie gehen.
Also A möchte ich sagen, dass die Wahlen noch nicht stattgefunden haben.
Ja, eben.
Und ich wurde vor 3 Jahren als Generalintendant dafür gewählt, A, um in Magdeburg für Magdeburg ein Theater zu machen. und B, um auch, sage ich mal, einen Beitrag zu leisten für eine Stadt, die sich internationalisieren möchte. Genau dafür wurde ich engagiert und meine Mission, die von der Landeshauptstadt Magdeburg gegeben wird, bleibt intakt.
Für den 23. Mai ist die Uraufführung des Stücks 3 Minuten angesetzt, das sich mit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vorletzten Jahr beschäftigt. Der saudische Attentäter, der vor Gericht steht, ist offensichtlich schwer psychisch erkrankt. Rechnen Sie damit, dass die AfD sich wieder vor dem Theater postiert zur Uraufführung?
Das weiß ich nicht. Die kleine Demonstration, die vor 2-3 Monaten bei uns stattgefunden hat, war grundsätzlich ungekoppelt von der Parteipolitik. Aber sie wurde natürlich von dem rechten Lager und von jungen Faschisten ganz schön sich angenähert dazu. Ich weiß nicht, was die Partei macht. Ganz sicher ist, dass ich weiß, dass wir in engstem Kontakt sind mit der Landeshauptstadt, was dieses Stück anbelangt. Es geht nicht um ein Stück über den Anschlag, sondern um ein Stück, was sich mit Trauer und Heilung beschäftigt. Und sogar, sage ich mal, das Stattfinden von dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg war eine Debatte. Das heißt, ich glaube, diese Frage ist nicht mehr so zentral, wie sie war vor 2 Monaten.
Sagt Julien Chavard, Generalintendant am Theater Magdeburg. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Ich habe zu danken. Schönen Abend.
Robert Walser war ein großer Spaziergänger. Durch seine Schweiz, durch seine Sprache und durch seinen Kopf. In winzigen Bleistiftbuchstaben formte der langjährige Büroangestellte aus seinen feinen kleinen Beobachtungen Texte, die Franz Kafka genauso bewunderte wie Robert Musil. 1956, nach 27 Jahren in der Psychiatrie, starb Robert Walser. 70 Jahre danach hat seine Landsfrau Barbara Frey ihm zu Ehren heute Abend in Wien Der irrende Planet inszeniert.
An was denke ich? An eine Wurst denke ich. Es ist schrecklich. Ich bin tief gesunken. Ich vermag mich vom Gedanken nicht loszureißen, dass ich soeben noch eine Wurst besaß, die nun für immer dahin ist. Ich zog sie aus dem Kleiderschrank hervor und bei dieser Gelegenheit aß ich sie. Mit offenbar nur als so aufrichtigem Behagen habe ich verzehrt, was noch vorhanden sein könnte, wenn ich es nicht vertilgt hätte.
Aus Der irrende Planet von Barbara Frey im Akademietheater der Wiener Burg in Szene gesetzt. Theaterkritiker Martin Thomas Pesel war bei der Premiere. Auf Walsers Fährte erkunden wir die zarte Schönheit der Existenz, aber der Abgrund bleibt uns nicht erspart, schreibt das Theater. Was bedeutet das für den Ton dieses Abends?
Das trifft eigentlich ziemlich gut den poetischen Anspruch, den der Abend hat. Der geht entlang von Walsers circa 90-seitiger Erzählung Der Spaziergang, die von einem Schriftsteller-Ich handelt, das durch den Ort flaniert und anderen Menschen begegnet, aber auch diverse Erledigungen macht, zum Finanzamt, zur Nachbarin, Mittagessen und so weiter. Und all das in extrem gewählten Worten beschreibt, mit einer Schweizer Umständlichkeit, die neben der Bewunderung, die sie für den Verfasser und die Vortragenden auslöst, natürlich vor allem einen humoristischen Effekt hat. Aber es geht dabei auch um Vergänglichkeit. Ein melancholischer Ton ist zu vernehmen. In der Musik, mit der George Sneasby live am Klavier den Abend strukturiert, den melancholischen Gesängen, die vor allem die Schauspielerin Elisa Plüss zum Besten gibt, aber auch in der Textauswahl, denn Barbara Frey hat zu diesem Spaziergang, der eher lebensbejahend, aber kontemplativ ist, auch die Kurzprosatexte Am Grab meiner Mutter und Die Wurst, den haben wir eben schon gehört, eingearbeitet. Und beide handeln eigentlich vom Verschwinden, vom Verlust, wenn auch beide mit sehr unterschiedlicher Haltung.
Lässt Barbara Frey das vortragen oder hat sie eine Handlung gebaut?
Also der Spaziergang bildet so etwas wie den Rahmen, aber der hat natürlich keine dramatische Handlung. Da passiert nichts Dramatisches, es ist eher ein flanierender Text. Und innerhalb dieser Collage gibt es aber schon Szenen, konkrete Dialoge, wobei innerhalb dieser Dialoge sich meist der Erzähler in etwas hineinsteigert. Ich habe hier als Beispiel noch den Beginn einer Szene mitgebracht. Da hören wir Dorothee Hartinger als Schneidermeister Dünn und Max Simonischek, der hier den Ich-Erzähler übernimmt und sich über einen falsch geschnittenen Anzug beschwert.
Schneidermeister Dünn.
Sie kommen wegen Ihres durch meine Firma fix und fertig an Sie abzuliefernden, zweifellos tadellos sitzenden Anzuges. Mein allerliebster, werter Herr, bitte regen Sie sich nicht unnützerweise auf.
Freilich ist hier in Hülle und Fülle Anlass, sich aufzuregen und untröstlich zu sein. Behalten Sie alle Ihre höchlich unpassenden Beschwichtigungen gütig für sich und hören Sie bitte sogleich auf, mich beruhigen zu wollen. Was Sie getan haben, um einen tadellosen Anzug herzustellen, ist im höchsten Grad beunruhigend. Sämtliche gehegten, zarten oder unzarten Befürchtungen bewahrheiten sich in jeder Beziehung und die schlimmsten Ahnungen sind auf jede Weise in Erfüllung gegangen.
Das geht dann noch länger so weiter, bis Max Simonischek von der Bank fällt. Mehr Lacher und sogar Szenenapplaus hat nur der Wurstmonolog von Sabine Haupt ausgelöst heute Abend, der sich ebenfalls noch in eine höchst amüsante Selbstgeißelungsorgie hineinsteigert.
Und spaziert das Bühnenbild bei diesen ganzen Geschichten mit?
Im Gegenteil, das Bühnenbild von Martin Zehetgruber ist eigentlich recht statisch. Was Bewegung in die Sache reinbringt, ist das Licht. Denn das enthüllt nur sehr peu à peu, was auf der Bühne überhaupt zu sehen ist. Es gibt sehr grelle Schlaglichter auf einzelne Personen und Momente und dann wieder Phasen, in denen alles schemenhaft ist und man die Augen zusammenkneifen muss. Diese Bühne ist wirklich interessant aufgebaut. Sie ist durch einen Vorhang, der bis zum Schluss nicht aufgeht, aber so halb transparent gemacht werden kann, in zwei Teile geteilt. Vorn steht eine lange Bank und hinten ist eine Art künstliche Blumenwiese, aber es gibt auch so Felsformationen, die mitunter so wirken, als würden sie durchs dunkle All schweben, wie irrende Planeten eben. Und eine Statue einer Person, die einen Kopfstand macht, die scheint so hinten aus dem Boden herauszuragen, aber man ist sich da die ganze Zeit nicht so sicher. Man ist einen guten Teil des Abends damit beschäftigt, aus diesem Bühnenbild irgendwie schlau zu werden.
Maria Happel, Sabine Haupt, Max Simonischek haben wir gerade gehört, 45 Jahre jünger als Martin Schwab. All sie stehen auf der Bühne mit Kolleginnen und Kollegen. Haben sie Rollen oder Funktionen?
Ja, sie sind alles für sich genommen exzellente Charaktere, aber da es ja eigentlich nur diesen einen Erzähler gibt, den sie sich alle mehr oder weniger aufteilen, ist es eher so, dass sie gewisse Tonarten, gewisse Haltungen der Textfassung zugeschrieben bekommen haben. Maria Happel zum Beispiel stolziert immer wieder nervös über die Bühne, spricht von Anspannung und zeigt sie auch sehr deutlich. Martin Schwab wiederum, der Jahrgang 1937 ist, entspricht noch am ehesten dieser Flaneursfigur, wie man sie sich vorstellt, im Sonntagsanzug, mit einem Buch in der Hand, einer Brille aufgesetzt, auf der Bank sitzend, teilweise auch einfach diesen sehr schönen Text in einer sehr schönen Stimme vorlesend. Sabine Haupt, die im blauen Kostüm immer wieder versucht, mit ihrem Wurstmonolog zu beginnen und es erst beim dritten Mal schafft. Also alles so kleine, feine Figuren, die Humor und Nachdenklichkeit erzeugen.
Um nochmal auf den Text des Theaters zurückzukommen, Schönheit und Abgrund, hat Barbara Frey es geschafft, das Unkonventionelle und das Feine und das Tiefgründige und das Humorige von Robert Walser und seinem Werk so ganz richtig aufleuchten zu lassen?
Das hat sie durchaus. Ich war nicht sehr vertraut mit dem Werk von Walser und habe jetzt aber, glaube ich, einen guten Einblick bekommen. Die Schrulligkeiten dieses erzählenden Flaneurs, die arbeitet Frey schon mit sehr großer Genauigkeit und Witz heraus. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dieser Abend ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Also mit den Krisen unserer schnelllebigen Gegenwart will der nichts zu tun haben. Der baut für, wenn auch nur 1,5 Stunden, ein völlig neues, langsames Tempo auf. Aber da er in dieser Unmodernheit sehr konsequent ist, macht ihn das meiner Meinung nach durchaus charmant.
Martin Thomas Pesel über Der irrende Planet im Akademietheater der Wiener Burg. Die nächsten Vorstellungen sind am 31. Januar und 10. Februar. All das neu in dieser Woche im Kino. Kritiker Jörg Taschmann hat sich einen Film ausgesucht, auf den sich sicher alle Leserinnen und Leser der inzwischen 24. Auflage freuen. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff.
Joachim,
Junge, wir kommen runter.
Unser Enkel.
Du willst also auf die Falkenberg-Schule gehen. Die Schauspielerei ist ja ein sehr spezieller Beruf. Nervenaufreibe.
Ich würde es trotzdem gerne versuchen.
Du Joachim, das reicht nicht. Versuch doch mal einen echten Schmerz zu benutzen. Erinner dich an etwas, das dir wirklich fehlt. Eine Lücke in dir.
Die Arbeit musst du alleine machen. Deinen Weg alleine finden.
Man ist nie fertig. Man fängt immer wieder neu an.
Beobachten. Das ist eine Gabe.
Jörg, 2017 kam dieser dritte autofiktionale Roman des Schauspielers heraus. Es geht, wir haben es gehört, um Meyerhoffs Großeltern, seine Schauspielausbildung und eine Lücke.
Naja, es geht vor allen Dingen um einen jungen Mann, der einen großen Verlust erleiden musste. Er hat eben seinen Bruder verloren und das kann er gar nicht verarbeiten. Und dann beschließt er einfach, ich werde jetzt Schauspieler und geht zu den Großeltern nach München, die schon in seiner Kindheit auf ihn immer sehr exzentrisch gewirkt haben, weil sie so seltsame Rituale hatten und auch ordentlich immer einen gebechert haben. Das spielt durchaus eine Rolle. Die gönnen sich gerne mal ein Glas Champagner oder mal ein Glas Wein oder auch mal ruhig einen Whisky. Das gehört alles mit dazu. Und irgendwie fühlt er sich aber bei diesen exzentrischen Großeltern wohler und aufgehobener als in seinem eigenen Elternhaus, das er dann auch wirklich verlässt. Und dann versucht er sich da wirklich an dieser Otto-Falkenberg-Schule in München als Schauspieler, wo er dann auch auf sehr skurrile Lehrer und Lehrerinnen irgendwie trifft, die sehr seltsame Methoden haben, um aus einem Schauspieler dann irgendwie das Talent rauszukitzeln. Und der fremdelt damit. Und da entstehen natürlich so tragikomische Erlebnisse erstmal. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, auch weil so ein Off-Kommentar dabei ist, den ich immer so ein bisschen bieder filme in Filmen. Aber es ist ein Film, das muss man sagen, der mit zunehmender Dauer dann einen auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, der nimmt einen dann auch mit und dann ist man irgendwann auch bei den Figuren.
Bruno Alexander spielt den jungen Meyerhoff. Wir haben gehört, Senta Berger, Michael Wittenborn, viele, viele hochkarätige deutsche Schauspieler zusammen mit Simon Verhoeven als Regisseur. Geht dieses Dreigespann aus Humor, Theatralik und ja, ich sag mal, Psychologie des Romans im Film auf?
Also ich finde, was wirklich aufgeht, ist, es ist einer dieser Filme, der einen mitnimmt, weil die Darstellerinnen und Darsteller einfach gut sind. Es ist ein gutes Ensemble und da ragen Senta Berger und Michael Wittenborn eben als diese exzentrischen Großeltern, die so ein eingespieltes Paar sind, schon sehr heraus. Und Senta Berger macht es besonders charmant irgendwie, weil sie eine Schauspielerin spielt, mit all diesen dievenhaften Attitüden, aber andererseits auch eine Distanz eben dazu hat. Und das macht den Humor dieser Figur aus und auch eine gewisse Melancholie. Und Bruno Alexander schafft es eben am Anfang einen jungen Darsteller zu spielen, der nicht sonderlich viel Talent hat, der nie so aus sich rausgeht und immer denkt, Mensch Junge, nun mach doch mal, so wie das auch seine Lehrer machen, weil er so ein bisschen schlaffi ist und dann plötzlich explodiert etwas in ihm, dann bricht etwas aus ihm heraus und das muss man erstmal spielen können, von talentlos zu Talent. Das macht er wunderbar. Insofern ist es wirklich ein Film, der einen deshalb eben mitnimmt, weil er schön erzählt ist und gut gespielt ist. Er ist von der Machart her, fand ich, ein bisschen bieder, da fehlt es mir ein bisschen an einer Exzellenz, die eigentlich die Figuren haben, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das ist also, wie gesagt, ein bisschen bieder gefilmt, ein bisschen bürgerlich, aber trotzdem sehenswert.
Heißt das wiederum, es ist ein womöglich Blockbuster-Selbstläufer, zumindest bei allen Leserinnen und Lesern, Fans von Joachim Meyerhoff?
Also ich habe den Film wirklich ganz frisch gesehen, nämlich erst heute Abend in einer Preview und war ein bisschen erstaunt. A, war es nicht ausverkauft und B, war es eher die Generation der Großeltern, die drin saß. Also die jungen Leute, um die es ja auch geht in diesem Film, nämlich diese ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die irgendwie rauskommen wollen, die haben heute im Publikum gefehlt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu sagen hat. Das andere, das etwas ältere Publikum, ist ja das teurere Kinopublikum. Insofern denke ich schon, dass der Film durchaus ein Erfolg sein wird in den Kinos.
Oskar Djukic hat Little Trouble Girls gemacht und ist damit für Slowenien ins diesjährige Oscar-Rennen gegangen.
Lucia, kannst du es mal versuchen? Und?
Igraj
kolos. Gut, jetzt mit etwas mehr Kraft bitte. Und?
Igraj kolos.
Das war schon ganz schön, nochmal bitte. Und jetzt?
Igraj kolos.
Das war besser, besser.
Lucia hat also Gesangsunterricht, sie lernt. Wo ist das Problem?
sie ist auf einer katholischen Schule und es fängt schon mal damit an, dass sie die Neue ist. Die anderen Mädchen sind teilweise ein bisschen älter als sie, sind da auch schon länger. Sie hat aber was ganz Tolles. Sie hat Lippenstift aus Paris von ihrer Tante und der wird dann gleich ausprobiert. Und die Mutter nimmt ihr erstmal gleich den Lippenstift weg, weil die eher so eine herbe Katholikin ist. Also was dieser Film sehr, sehr schön macht, ist so dieses das Aufblühen eines Mädchens zu zeigen, die eigentlich noch vom Leben her kaum eine Ahnung hat, die sehr religiös erzogen worden ist und die dann plötzlich so eine Art sexuelles Erwachen erlebt. Aber all das wird nicht super spekulativ erzählt, sondern sehr subtil. Also beispielsweise sieht sie mal einen nackten Mann, wie sie mit dem Bus fährt. Und dann beobachtet sie die Männer. Und was das Schöne ist, die Regisseurin, das ist ihr Debüt, hat wirklich ganz konsequent aus einer Mädchenperspektive erzählt. Also diesmal sind die Männer die Lustobjekte. Also die Mädchen gucken sich dann heimlich die Männer an, wenn die nackt baden oder so. Also das finde ich sehr, sehr schön. Und nichts ist wirklich super dramatisch. Oder es ist eben so, wie das Leben, wenn man in der Pubertät es spielt. Alles ist dramatisch und nichts ist dramatisch. Und das macht sie sehr, sehr schön. Es gibt eine wunderbare, ganz junge Darstellerin, Yara Sofia Ostana heißt die. Und die ist auch wirklich 16. Das macht es eben auch aus. Ne? Es ist ja ganz oft, es gibt viele Coming-of-Age-Filme und dann sieht man die Darstellerinnen oder Darsteller sind eigentlich schon über 20 und versuchen noch mal jung zu sein. Das ist hier nicht so. Das ist sehr authentisch besetzt und dadurch hat er eine schöne Kraft und der ist auch sehr, sehr von den Bildern und Ton teilweise asynchron erzählt, was ich sehr schön finde. Also man sieht zum Beispiel eine Szene, wo dieses Mädchen Lust empfindet, aber man sieht nicht ihr Gesicht, sondern man sieht irgendwas anderes und der Ton macht es. Aber auch das ist dann nie voyeuristisch oder so. Und es gibt auch so richtig surreale Szenen und natürlich spielt der Katholizismus da eine Rolle, natürlich spielt eben, aber das wird dann auch sehr spielerisch erzählt. Dann wird zum Beispiel mal eine Nonne gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich im Zölibat zu leben? Das fragen die Mädchen sie dann einfach mal. Und dann redet sie von der Liebe von Gott und von einer anderen Form der Liebe. Aber das meine ich eben. Das ist eben ein Film, der vielleicht mit Klischees spielt, aber sie nicht bedient. Und das macht ihn so sympathisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser kleine slowenische Film hat mich jetzt vom Filmischen her zum Beispiel sehr viel mehr überzeugt als diese große deutsche Produktion. Also ist ein kleines Juwel, das man sich wirklich, wirklich anschauen soll.
Ausgewiesen ist dieser Film ja als Tragikomödie. Das Tragische habe ich jetzt noch nicht gehört.
Na, diese Figur, die hat schon so ihre Probleme, weil sie weiß zum Beispiel nicht, fühlt sie sich jetzt zu Mädchen hingezogen oder findet sie doch diese Männer spannend und sie ist so unsicher, sie hat halt noch nie geküsst und dann weiß sie nicht, wohin mit ihren Gefühlen und dann fühlt sie sich teilweise auch sehr einsam und auch sehr ausgegrenzt. Dann wird sie vom Chorleiter sehr, sehr hart drangenommen. Da sieht man auch wieder, wie unsensibel Männer auch mit jungen Frauen sein können. Und da ist schon auch eine Menge an Drama drin, aber das Schöne an dem Film ist, dass er das eben nicht auf so eine voyeuristische Art und Weise zeigt oder so eine super dramatische Art, sondern es gibt immer Lösungen und das sind streckenweise auch surreale Lösungen, das sind bildliche Lösungen, dann gibt es einen Schnitt und also ist es wirklich sehr, sehr schön filmisch immer gelöst.
Jörg Taschmann mit seinen Filmen der Woche Little Trouble Girls und ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Morgen früh gegen 6:50 hören Sie bei uns übrigens im Interview Regisseur Simon Verhoeven. Die Buchmesse in Kairo, eine der größten der Welt für eine riesengroße Kulturlandschaft. Aber zwei ins Arabische übersetzte Bücher aus Deutschland werden dort nicht vorgestellt, weil die ägyptischen Zensoren mit dem in Gizeh geborenen Publizisten Hamed Abdel-Samad offensichtlich auf Kriegsfuß stehen. Weder sein Roman über Sterbehilfe noch sein Streitgespräch über den Gazakrieg mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Philipp Peimann-Engel sind für den ägyptischen Buchmarkt zugelassen worden. Wieso? Fragen an unseren Korrespondenten in Kairo, Moritz Behrendt. Seine Religionskritik käme bei der konservativen Beamtenschaft nicht gut an, sagt Abdel-Samad. Gibt es eine offizielle Begründung der Zensoren für das Verbot?
Eine offizielle Begründung gibt es nicht. Ein regierungsnahes Internetportal schreibt aber, ihre Quellen hätten bestätigt, dass der Grund für die Rücknahme des Romans Die Wolkenfabrik darin liege, dass er Ideen enthalte, die den Atheismus förderten. Also das ist relativ nah dran an dem, was Hamed Abdel-Samad sagt. Interessant ist auch die Wortwahl. Da ist nicht von Verbot die Rede, sondern von Rücknahme. Ganz offiziell gibt es in Ägypten bei Büchern nämlich keine Zensur. Aber die Behörden haben andere Wege, Bücher und Gedanken aus dem Verkehr zu ziehen, etwa indem Verleger oder Autoren ins Gefängnis kommen, weil in den Büchern angeblich oder tatsächlich gegen ägyptische Gesetze verstoßen wurde. Das hat dann auch zur Folge, dass der aktuelle Roman des wohl populärsten ägyptischen Schriftstellers der Gegenwart von keinem Verlag in Ägypten auf den Markt gebracht wurde. Alla Alla Swanis, Die Bäume streifen durch Alexandria, sehr lesenswert übrigens, ist eine Beschreibung der Militärdiktatur in der Nasser-Zeit. kann auch als Allegorie auf die gegenwärtige Situation gelesen werden. Und in Kairo ist das Buch nur auf dem Schwarzmarkt zu haben.
Welche Gründe sehen Sie denn für das Verbot auch der Streitschrift, sag ich mal, zwischen dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen und Hamed Abdel Samad? Was könnte denn da politisch nicht ganz passen?
Das ist ganz interessant. Zu diesem Buch, diesem Briefwechsel mit Philipp Heymann-Engel, gibt es keinerlei öffentliche Äußerungen. Auch der Verlag selbst hier in Kairo hat auf unsere Anfrage nicht reagiert. Zu anderen Fragen haben sie uns Antworten gegeben, zu diesem Buch nicht. Es wäre jetzt eine Mutmaßung zu sagen, das liegt daran, dass Heymann-Engel Jude ist. Aber es gibt auch einen anderen Fall. Der ägyptische Verleger Khaled Lutfi, der wurde 2019 zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er hatte ein Buch eines israelischen Autors veröffentlicht, in dem behauptet wurde, der Schwiegersohn des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser sei ein Agent, ein Spion für Israel gewesen. Die Verurteilung wurde damals übrigens mit der Verbreitung von militärischen Geheimnissen begründet.
Wie sieht es denn in den ägyptischen Buchläden mit dem Thema Nahost-Gaza-Krieg aus?
Nun, es gibt zahlreiche Bücher. Wichtig ist, sie sollen nicht der Sichtweise der ägyptischen Regierung, das heißt des Militärs, widersprechen. Und gerade die ägyptische Haltung zu Israel, die hat ja schon was Schizophrenes. Es gibt einen Friedensvertrag und die Sicherheitsapparate arbeiten auch eng zusammen. Aber gleichzeitig sieht sich die ägyptische Regierung auch als Vertreterin der palästinensischen Sache. Und insofern haben, ich sage es mal, pro-palästinensische Bücher in den Buchläden, die sind dort gut zu finden. Andere, die kritischer darauf schauen, vielleicht eher nicht.
Sie haben ja schon geschildert, wie in Ägypten die Zensoren arbeiten, aber wie stark ist sie oder wie stark sind sie?
Sie sind so stark, dass es richtige Zensur gar nicht mal braucht. Es mag jetzt hart klingen, aber in Ägypten gibt es keinen nennenswerten politischen Diskurs. Es gibt die Linie der Regierung, also des Militärs. Die wird über staatseigene, staatsnahe oder vom Staat abhängige Medien in die Wohnzimmer und Köpfe der Bevölkerung getragen. Die wenigen kritischen Medien, die können da nicht gegen anstinken, auch weil sie für viele Ägypter entweder technisch nicht leicht zugänglich sind oder sie einfach nicht kennen. Und auch so politische Literatur fristet da eher ein Schattendasein in kleinen intellektuellen Kreisen. Aber auch die haben sich im letzten Jahrzehnt aus Angst vor Repressionen aus dem politischen Aktivismus ziemlich herausgehalten.
Jetzt könnte man denken, dass das ein Bollwerk ist, das man nicht umgehen kann. Aber Hamed Abdel Samad sagt, das Verbot seiner Bücher in Ägypten habe dazu geführt, dass er jetzt die Manuskripte als Mail in Arabisch an Ägypter verschickt. Also die Zensur lässt sich auch umgehen.
Die lässt sich sicherlich umgehen, weil natürlich auch Leute aus dem Land reisen, aus anderen Ländern Bücher mitbringen, nicht nur auf Englisch oder Deutsch veröffentlichte Bücher, sondern auch auf Arabisch, die in etwa im Libanon gedruckt wurden. Aber ob das jetzt ein Massenphänomen ist, dass das Buch von Hamed Abdel Samad und das Buch, das er gemeinsam mit Philipp Heymann-Engel veröffentlicht hat, hier bei den Leuten unter dem Tisch weitergegeben wird, das weiß ich jetzt noch nicht. An den Orten, wo es zum Beispiel die Raubdrucke von Ala Alaswanis neuem Roman gibt, ist das noch nicht so das große Thema.
Moritz Behrendt in Kairo über die Kairoer Buchmesse und die ägyptischen Zensoren. Gregor Sander hat jetzt die Kulturpresseschau für Sie. Sie hat eine Lücke, auch wenn sie eigentlich gar keine hat, muss aber wieder mal um einen einzigen Namen kreisen, der für viele keine Lücke hinterlassen würde.
Wie viel Donald Trump können wir ertragen? Die Wochenzeitung Die Zeit beantwortet diese Frage mit einer monothematischen Ausgabe ihres Feuilletons. Bleibt jetzt nur der Bruch mit den USA, wird hier gefragt und 29 bedeutende Intellektuelle aus aller Welt sollen diese Frage beantworten. Der Historiker Quinn Slobodan aus Kanada lockt uns mit der Überschrift »Füttert Trump mit Süßem« in dieses albtrumphafte Zeitfeuilleton, weil das natürlich am schönsten wäre. Einfach ein paar Gummibärchen und der Despot gibt Ruhe. Aber der Kanadier denkt eher an geografische Zugeständnisse. Es mag verzweifelt klingen, aber vielleicht sollte Europa einfach mit Trump-Zonen um sich schmeißen, wie mit Süßigkeiten an Halloween und dem Präsidenten gerade genug Snacks überlassen, dass er satt ins Bett fällt. Die Amerikanerin Siri Hüstfett hält von europäischen Zugeständnissen gar nichts. Ich unterschätze nicht den Aufwand, den ein demokratischer Konsens zwischen den europäischen Nationen bedeutet. Aber Beschwichtigung wird den Psychopathen im Oval Office und seine rechtsextremen Handlanger nicht aufhalten. Die französisch-israelische Psychoanalytikerin Eva Illouz betont, Stärke bedeutet nicht Selbstverleugnung, während der slowenische Historiker Slavoj Žižek den Anfang vom Ende sieht. In gewisser Weise hat Trump recht. Das schreibe und sage ich seit Jahren. Die von Sloterdijk formulierte Vorstellung eines Europas, das sich als objektive soziale Demokratie versteht, ist an ihre Grenzen gestoßen. Zu ihr wird es keine Rückkehr mehr geben. Peter Sloterdijk selber darf in dieser internationalen intellektuellen Auswahl natürlich auch nicht fehlen, obwohl er die mit Abstand wenigsten Zeilen zugestanden bekommt. Doch die reichen ihm für folgendes Statement. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das erschreckte Europa imstande ist, auch ein erwachtes und erwachsenes zu werden. Es sind Sätze wie dieser, nach denen wir die Zeit zwar meinungsstark informiert, aber irgendwie auch nicht schlauer wieder zuschlagen. Nach dieser Überdosis Trump widmen wir uns der Frage, ob es Simon Verhoeven gelungen ist, den Bestseller »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke« von Joachim Meyerhoff adäquat zu verfilmen. Im Berliner Tagesspiegel legt sich Christian Schröder schon in der Überschrift fest. Endlich wieder eine kluge deutsche Komödie. Jens Balkenburg von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fühlt sich vom Ensemble um Hauptdarsteller Bruno Alexander und Verhoevens Mutter Senta Berger auch unterhalten, macht allerdings Abstriche. Durch teils romanhafte Dialoge, die gelegentlich nervig unnötige Off-Stimme und manchmal fast schon zu liebevoll überzeichnete Situationen entsteht immer wieder eine Lücke im Film selbst, durch die ganz deutlich die Qualität der Vorlage hindurchscheint. Der Film leistet Übersetzungsarbeit, eine produktive Emanzipation vom Stoff gelingt ihm dabei nicht. Jenny Zülker beruhigt in der Wochenzeitung Der Freitag aber wenigstens alle Meyerhoff-Fans wieder, die Adaption bewahrt die Zärtlichkeit des Originals. Die Musik zum Schluss kommt hier heute überraschenderweise von einem französischen Schriftsteller, was uns Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung so erklärt. Michel Houellebecq überrascht sein Publikum mit dem ersten Chanson eines Albums zu Themen wie Krieg, Untergang, Verderben. Das Album erscheint im März und den ersten Song beschreibt der Kritiker so. Der Text des vom Goncourt-Preisträger 2010 selbst dargebotenen Sprechgesangs beschreibt ein rätselhaftes Volk aus den Enden des Weltalls, die den Untergang der Menschheit betrachten. Man kann es auch als kosmische Hymne auf die Großeltern des Schriftstellers lesen, die ihn großgezogen haben. Über die Qualität von Musik und Text ist leider nichts zu erfahren. Dafür wird der neue Chansonnier mit den folgenden Worten zitiert. Ich kann eben ernste Dinge auf angenehme Weise vermitteln. Vielleicht sollte Houellebecq dann doch das nächste Album einfach über Donald Trump machen.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander in Fazit mit Gabi Wuttke.